Liebe Gemeinde, ich greife aus dem 23. Psalm, der ja heute wie ein roter Faden durch den Gottesdienst geht, einen Vers heraus. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Meine Frau und ich, wir sind Ende Januar hier in das Gelände des Schönblicks umgezogen. Und ich habe nicht nur heute, sondern so ist es gedacht, in Zukunft mehrfach hier zu predigen. Dazu werden meine Frau und ich mit einigen anderen heute in die Gemeinschaftsgemeinde aufgenommen. Und das ist eigentlich Anlass, sich ein wenig vorzustellen. Wobei man natürlich als ein reformatorischer Theologe sofort Magenschmerzen kriegt. Denn in der Predigt geht es ja um das Wort Gottes. Um das Bibelwort, das von außen kommt und nicht um Geschichten über uns selbst. Aber dieses Wort, du führest mich auf rechter Straße um deines Namens willen, ist uns in der letzten Zeit gleich zweimal persönlich zugesprochen worden. Einmal von dem früheren Vorsitzenden des Altpietistischen Gemeinschaftsverbandes, dem Pfarrer Schaal, als er hörte, dass wir zum Schönblick kämen, er führet mich auf rechter Straße, und dann von dem Direktor in Unterweissach bei einer Abendmahlsfeier, als es um unser Ausziehen ging, ganz genauso. Er führet euch auf rechter Straße. Ich möchte dieses Bibelwort in die Mitte stellen, aber nun so, dass ich es ein wenig illustriere. An meinem, an unserem Leben. Er führet auf rechter Straße. Punkt 1. Wo beginnt denn eigentlich die rechte Straße? Wo startet sie? Im Jesaja-Buch heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Das heißt zu Deutsch, von allem Anfang an, ja, so sehr vom Anfang, dass wir diesen Anfang gar nicht denken können. Im Epheserbrief heißt die Formulierung, Christen sind erwählt von Gott vor Grundlegung der Welt. Also, wo beginnt die gute Straße? Wie weit ist es mit uns Christen her? Bevor es anfing mit den Atomen und den Milchstraßen und den Kometen und Planeten und den Pflanzen und Tieren, den Flüssen und Bergen, da gab es uns schon in den Gedanken, im Herzen, im Vorsatz Gottes. Unser Name, ich will dich als mein Geschöpf, als mein Ebenbild, als mein Kind, ewig weit ist es mit uns her. Also, die rechte Straße beginnt in der Ewigkeit. Man kann es auch noch mal anders sagen. Die rechte Straße hat einen besonderen Knotenpunkt. Jahrtausende bevor wir empfangen, gezeugt, geboren, auf dieser Welt sichtbar wurden. In einem Passionslied heißt es, und dann auch an mich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. Jesus in Gethsemane und Jesus am Kreuz umfängt die Menschen, die einmal zu ihm gehören sollen, die einmal an ihn glauben sollen, damals schon mit seinen Gedanken, mit seinem Herzen. Also, wir kommen schon mittendrin vor in der Gethsemane-Geschichte, in der Kreuzigungsgeschichte und dann auch an mich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. Die rechte Straße beginnt ewig weit, sie beginnt Jahrtausende vor unserer Geburt. Sie ist uns schlechterdings voraus, sie kommt auf uns zu. Da fängt sie an, das war Punkt 1, die rechte Straße. Punkt 2, unser Leben erreicht sie dann natürlich da, wo wir geboren werden, in eine bestimmte Familie, in eine bestimmte Generationenfolge, in ein bestimmtes Elternhaus hinein. Glied einer unausdenklichen Ahnenkette. Man stelle sich nur einmal vor, eine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter würde fehlen. Gäbe es uns dann überhaupt? Ich war das einzige Kind zu Hause. Mein älterer Bruder war ganz früh gestorben. Zwei Tanten gehörten mit zur Großfamilie und ich konnte nicht hindern, dass ich unendlich verwöhnt wurde. Die Großeltern waren auch dabei. Die Verhältnisse, es waren einfache Verhältnisse, der Großvater, Bauernsohn, aber nicht erbberechtigt, war Arbeiter gewesen, dann war er 20 Jahre lang gelähmt. Ein lebendiger und fröhlicher Christ, ich habe zu diesem Großvater ein besonderes Verhältnis gehabt, ich bin jeden Abend in seinem Bett eingeschlafen. Und er konnte wunderbare Geschichten erzählen und im Übrigen konnte der Großvater alles. Er konnte alles herstellen und vor allen Dingen, er konnte alles reparieren. Mein Vater war ebenfalls Arbeiter, hatte keinen besonderen Bildungsgang. Aber da ist mir ein Punkt wichtig. Wenn es um Christen geht, dann ist bei Christen immer ein weiter Horizont. Christen denken nämlich von der Erschaffung der Welt bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Solch ein Spannungsbogen und dazwischen sind Karfreitag und Ostern und das Persönliche zum Glauben kommen. Es gibt keine Philosophie, ob man die von Plato oder von Ernst Bloch nimmt, die einen weiteren Horizont hätte als dies Denken der Christen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Deshalb, ob Christen studiert haben oder nicht, ob sie aus einfachen oder vornehmen Verhältnissen kommen, Christen sind nie dumm. Dumm heißt ja dumpf. Christen haben immer den weiten Horizont, den das Wort Gottes aufreißt. Dazu kam eine Beobachtung in meinem Elternhaus. Das eine Buch, die Bibel, zog Bücher nach sich. Das gehörte zu jedem Geburtstag und zu jedem Weihnachtsfest, das gute Buch, das man verschenkte. Das sozusagen das eine Buch fortsetzte in Lebenssituationen hinein. Mein Vater hat erzählt, als er zunächst als Schneidergeselle für Kost und Logis, so hieß das damals, in das Haus seiner späteren Schwiegereltern einzog, da sei er ganz erstaunt gewesen, ein ganzer Schrank, nur voll Büchern. Weite ist da, wo das eine Buch ist. Meine Mutter hat mir vorgelesen, Grimmsche Märchen, wie sie sagte, Märchen habe ich jetzt genug. Ich will wahre Geschichten haben, so hat sie mir später erzählt. Biblische Geschichten hat sie mir vorgelesen. Vor allen Dingen gab es aber eine Bilderbibel bei uns zu Hause aus dem 19. Jahrhundert. Das waren die Bilder von Schnorr von Karolsfeld und ich kannte sie alle. und dann auch die Gestalten und von den Gestalten her die Geschichten und war beheimatet. Und nicht nur das, meine Mutter hat mir unendlich viel vorgelesen, vielleicht nicht immer unter pädagogischem Gesichtspunkt. Bunyans Pilgerreise hat sie mir vorgelesen, da war ich noch klein. Dann die Lebenserinnerungen des westfälischen Vaters Jung Stilling. Bei mir passt eigentlich nicht das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich müsste eigentlich von einem fünffachen Ackerfeld reden, wo der Samen 10 Zentimeter dick liegt, aufeinander. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Ich hatte also ziemlich viel als Schüler schon theologische Probleme. Ich habe mich herumgeschlagen, weil ich so viele Geschichten davon kannte, wie man sich auf anständige Weise bekehrt. Das muss doch Stil haben, nicht wahr? Dann habe ich mich herumgeschlagen mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist, mit der doppelten Prädestination, habe mich als Schüler gequält um Römer 9 und stelle heute ganz erstaunt fest, dass da Leute schon 10 Jahre christlich sozialisiert sind, die überhaupt nicht wissen, worum es bei diesen Fragen geht. Ich habe mich also schrecklich damit herumgequält, das lag sicher an dem fünffachen Ackerfeld. Aber andererseits ist mir ein ungeheurer Reichtum in der Kindheit zugewachsen. Das war der Punkt vom Elternhaus. Er führet mich auf rechter Straße. Ich bin sozusagen meinem Gott wie eine Blume entgegengewachsen, so hat der Adolf Schlatter mal gesagt. Mein dritter Punkt, der Schultyp. Damals in den 40er Jahren war die Normalschule die Volksschule. Und wenn man etwas weiterkommen wollte, das waren aber schon relativ wenige, dann ging man zur Realschule, zur Mittelschule und machte die mittlere Reife. Und es war eine kleine elitäre Minderheit, die Abitur machte und ins Studium ging. Wir haben in einem mittleren Gymnasium zu nicht mehr als 13 Leuten später Abitur gemacht. Heute ist es mindestens die 10-fache Zahl. So war das damals und meine Schulnoten bestimmten mich eigentlich für eine höhere Schule und das war damals ganz klar. Das war die Realschule, die mittlere Schule. Und hier kommt ein Stück Führung auf rechter Straße. Ich wusste als 10-jähriges Kind im 4. Schuljahr ganz genau, es gibt keine Alternative für dich, du musst Lehrer werden. Mama, ich muss Lehrer werden. Was sollte meine Mutter tun? Sie ist zum Rektor der Realschule gegangen und hat gesagt, wenn der Junge ja nur Lehrer werden will, was für eine Schule muss er dann besuchen? Ja, dann muss er in den Lateinzug. Dann muss er zum Gymnasium. Und das war eine Weichenstellung für das ganze Leben, für die Schule und für das Studium. Und dann bin ich ja auch Lehrer geworden. Heute sind es wenigstens 33 Jahre. Ich musste Lehrer werden und so wurde es denn auch. Ein vierter Punkt. Mir sind große Lehrerpersönlichkeiten begegnet, die mich geprägt haben. Und ich bedauere eigentlich jeden, der nicht von Lehrern, von prägenden Lehrern erzählen kann. Der erste Lehrer war keiner. Jedenfalls offiziell nicht, sondern ein Prokurist, ein Kaufmann. Er war der Leiter der Gemeinschaft und des ECs, aber er war ein verhinderter Lehrer. Er wäre es gern geworden. Und wenn er Bibelstunden hielt über die Offenbarung des Johannes, sehr anspruchsvoll, und wenn er in der EC-Stunde uns die Schrift auslegte, dann war das die Auslegung eines Lehrers und er hatte sehr kluge Sprüche. Er sagte zum Beispiel, wer noch nie gezweifelt hat, der hat auch noch nie gedacht. Das war ein Satz, der mir als einem damals immer denken müssenden eine große Befreiung war. Ich entsinne mich, dass ich mal über das Zweifeln gesprochen habe und hinterher kam so ein junger Kerl auf mich zu und strahlte über das ganze Gesicht und war stolz und eitel darauf, ich habe noch nie gezweifelt in meinem Leben. Ziel der für eine christliche Tugend. Ich habe vergessen, ihm damals zu sagen, was haben Sie eigentlich mit Ihren Denkfähigkeiten gemacht? Wer noch nie gezweifelt hat, der hat auch noch nie ernsthaft gedacht. Also, es mag ja sein, dass Menschen bewahrt werden vor gedanklichen Zweifeln. Aber stolz sein sollten Sie nicht darauf. Das ist dann eine besondere Güte des Herrn. Das war ein großartiger Lehrer. Im Gymnasium hatte ich eine großartige Lehrerin. Damals sagte man noch Fräulein Doktor. Das wäre heute unmöglich. Sie war eine großartige Germanistin. Das Besondere war, sie war keine Christin, sondern eine Idealistin. Wissen Sie, wenn Sie solch einem Menschen mal begegnen, das müssen Sie in Gold einfassen. Jemand, der die Klassiker nicht nur liebte, sondern in ihnen lebte und an sie glaubte. Goethe. Und sie hat uns großartig die Literatur aufgeschlossen, besonders auch Gedichte. Es hat sogar einen Konflikt in mir gegeben, als dann auf die Frage nach dem Studium zuging. Ich wollte ins Gymnasium und wollte Theologie und Germanistik. Und dann habe ich mich auf dem Schulweg immer gequält, kann man das denn eigentlich vereinen? Bei der Germanistik, da geht es so offenbar um den edlen Menschen und sein Streben. Und bei der Theologie darum, dass Christus allein das Sagen hat. Lässt sich das verbinden? Kann man das miteinander studieren? Ja, so Probleme gab es. Immerhin, ich war sozusagen ihr Lieblingsschüler und sie liebte meine deutschen Aufsätze. Und das war für unsere finanzielle Situation doch sehr wichtig. Sie hat mir vom Abitur her zu einem Stipendium verholfen bei der Studienstiftung des deutschen Volkes. Und das war doch ein guter Start. Eine große Persönlichkeit. Im Studium gab es wieder einen Lehrer, den Professor Karl-Heinz Ratschow. Er ist vor 2 Jahren 90-jährig gestorben. Das war ein Universalgelehrter, solche findet man heute selten. Der hatte alle Fächer im Griff, ob das das Alte Testament war oder die Religionsgeschichte, die Religion Tibets. Und er mischte die Religion nicht etwa, wie man heute immer so sagt, Dialog, sondern ihm kam es darauf an, aus intimen Erkenntnissen der Religion das spezifisch Christliche herauszuarbeiten. Man muss den Buddhismus kennen, um sein eigenes Christsein zu verstehen. Dafür sind die Religionen gut in der Theologie. Und er war eigentlich Fachmann für Dogmatik und Ethik, hatte eine herrliche Klarheit und Weite, eine eigengeprägte, witzige Sprache. Ich habe sie jahrelang imitiert. Und vor allen Dingen, er konnte hineinführen in die Tiefen reformatorischer Theologie. Also wenn man mich heute fragt, was ich bin, dann sage ich, ich bin ein pietistischer Lutheraner oder ein lutherischer Pietist. Aber beides gehört jedenfalls zusammen, das eine und das andere. Das verdanke ich ihm. Sein Hauptbuch heißt Der angefochtene Glaube. Und dahinter steht ein reformatorisches Denken. Zum Christsein gehört immer die Anfechtung, dass Gott uns in den Schwitzkasten nimmt. Also zum Christsein gehört nicht eine kalifornische Apfelsinentheologie, wo alles in Orange ertrinkt und alles happy und high ist, sondern die Anfechtung gehört dazu, so wie dem Abraham zugemutet wird, sein einziges Kind zu schlachten, das von Gott. Und wie hält man das durch? Glaube ist angefochtener Glaube, das habe ich bei ihm gelernt. Meinem großen Lehrer Karl-Heinz Ratschow, der mich in die Reformation hineingeführt hat. Ich will noch 2 Persönlichkeiten am Rande erwähnen. Das eine war ein Chorleiter, der Chorleiter in unserem Gemeinschaftschor im Evangelischen Sängerbund. Der hat eines Tages entdeckt, dass ich auch ein wenig harmonieren konnte. Das Harmonium war damals das fromme Instrument. Wir hatten so ein wurmstichiges irgendwie geerbt, auch asthmatisch. Klavierstunden gab es nicht, die waren zu teuer. Zudem wollte die Klavierlehrerin nicht Geld, sondern für jede Stunde ein halbes Pfund Butter. Naturalien, wo sollte man das hernehmen? Darauf habe ich mich autodidaktisch an das Harmonium herangemacht und mir Choräle erarbeitet und habe in großer Freude dann immer wieder gespielt. Und als dieser Chorleiter das mitkriegte, er war der bessere Spieler und er hatte eigentlich bei jeder Gemeinschaftsstunde die Begleitung, auch am Harmonium. Da hat er mir jahrelang jeden Sonntagabend gesagt, nicht wahr, heute Abend spielst du aber. Ich habe das bewundert, mit welcher Selbstverständlichkeit er beiseite trat, weil er eine Gabe entdeckte. Wir werden nie Gaben zur Entfaltung bringen, wenn wir alle Plätze besetzen und nicht Raum geben für die Gaben anderer. Nicht wahr, heute Abend spielst du. Immerhin habe ich bei ihm so viel gelernt, dass ich dann im Studium zeitweilig den Gemeinschaftschor in Münster-Westfalen geleitet habe, lang, lang ist her und ich traue mir das jetzt auch eigentlich nicht mehr zu. Ich will noch eine Persönlichkeit nennen, einen Pfarrer aus Herford, der in Münster in Westfalen an der in der Universitätsstadt evangelisierte und ich hatte ein Gespräch mit ihm. Aus der Koppelung von Theologie und Germanistik zog es mich eigentlich immer mehr ins Theologiestudium, aber mir war das nicht so richtig. Wie ich nicht wusste, ob ich eine gut ausgearbeitete Bekehrung erlebt hatte, so wusste ich erst recht nicht, ob ich eine klare Berufung hatte. Zum Theologiestudium, ob mich nur mein Herz oder der Heilige Geist dahin zog. Und da hat dieser Pfarrer zu mir gesagt, ich sage es Ihnen doch, kommen Sie. Das Theologiestudium. Kommen Sie. Und ich habe bis zum heutigen Tag mir immer gesagt, der ist schuld dran. Der muss das in Ewigkeit verantworten. Das war ein autoritatives, hilfreiches Wort. Ich sage es Ihnen doch, kommen Sie. Das war etwas zu der Begegnung mit Persönlichkeiten. Ein fünfter Punkt, eine schwere Krankheit. Ich war nie besonders vital und sportlich, aber nach zwei Semestern packte mich eine Darmerkrankung, eine Colitis ulcerosa, mit hohen Blutverlusten, die mich an den Rande des Todes brachte. Ich habe damals 19 Wochen im Krankenhaus gelegen und wenn ich mich recht erinnere, 11-mal ein halbes Liter Blut transfundiert bekommen. Ich hatte diese seltene Gruppe, null Rhesus negativ, aber immerhin. Es war eine kritische Zeit. Nun sind große Krankheiten eigentlich nie Zufall, sondern immer Signale aus dem Seelischen. Also nicht jeder Schnupfen und nicht jedes rechte Bein, das gebrochen ist, aber große Krankheiten. Ich habe das dann hinterher auch herausbekommen und das war für mich sehr wichtig. Ich hatte eine Beziehung eingegangen, eine freundschaftliche Beziehung zu einem Mädchen, das fromm war und singen konnte und ein bisschen Klavier spielen und mit dem man beten konnte. Das war alles wunderbar. Aber ich entdeckte das, was für eine Ehe das Entscheidende ist, ein Leben lang, nämlich das Gespräch. Das Gespräch. Und ich war ein Mann, dessen Herz war voll von theologischen Dingen, nicht? Und da brauchte ich ein Gegenüber. Dieses Gespräch, das war nicht möglich. Nun gab es bei uns so eine fromme Ideologie, jedenfalls habe ich die so verstanden. Wenn man einmal irgendwas angefangen hat und einem Menschen Mut gemacht hat, dann muss man das auch durchziehen. Also ich konnte nicht aufhören, ich konnte aber auch nicht nach vorn. Nicht zurück und Schluss machen, nicht nach vorn und weitermachen. Und in diesem Dilemma hat die somatische Seite, die leibliche Seite rebelliert und ihr Veto gesprochen mit dieser Krankheit. Am Rande des Todes und ich habe das verstanden und hatte dann die innere Freiheit, an dieser Stelle Schluss zu machen. Das war eine schwere Krankheit und doch ein Stück Führung auf rechter Straße. Ich will das mal grundsätzlich sagen. Es gibt so ganz fromme, die sagen, Hauptsache ihr beide habt den Herrn Jesus liebt und können miteinander beten, dann ist alles in Ordnung. Ja, das ist Schwärmerei. Was dazugehört, ist auch der erste Glaubensartikel, dass man sich leiblich, seelisch und geistig versteht. Dass man miteinander reden kann, Ehe im Gespräch, der erste Glaubensartikel von der Schöpfung. Später habe ich dann im EC in Münster eine Gemeindediakonin kennengelernt. Lange Spaziergänge haben wir miteinander gemacht. Ich habe ihr immer die neuesten Ergebnisse meiner Vorlesung vom Vormittag am Abend erzählt. Und wenn sie sich nicht dafür interessiert hätte, hätten wir nie geheiratet. Aber es war eben eine gute Gesprächsgemeinschaft und nun ist es eine Ehe, die bald auf das 40. Jahr zugeht und wenn es 40 Jahre sind, dann werden wir gewiss nicht sagen, es wäre die Wüstenwanderung gewesen mit 40 Jahren. Mein sechster Punkt. Eine nicht geheilte Wunde. Wir haben in Unterweissach ein Grab zurückgelassen. Auf dem Friedhof das Grab unseres ältesten Sohnes, der 1986 als 19-Jähriger mit dem Motorrad in Südfrankreich bei Bordeaux tödlich verunglückt ist. Die lange Zugfahrt nach Bordeaux, immer mit dem Wissen, wir werden unserem Sohn nur noch als einem Toten begegnen, war etwas Schreckliches. Und dann sind wir dort in der, die Franzosen sagen, Morgue, in der Totenhalle gewesen und unser Sohn, tiefgekühlt, wurde uns noch einmal gezeigt. Und wir haben mit gebrochener Stimme den Psalm 23 über ihm gesprochen, auf rechter Straße. Und ob ich schon wanderte, so heißt es wörtlich, im Todschattental. Im Angesicht meiner Feinde, und wenn es der Tod ist, ich werde bleiben im Hause des Herrn auf ewig. Das ist nun über 15 Jahre her. Trauer wandelt sich, aber Wellen der Trauer und des Schmerzes kommen bis heute und schwappen über uns. Und an der Stelle ist der Mensch nicht zu trösten. Man soll sich das nicht einbilden. Er ist nicht zu trösten, nur durch eins, durch die Auferstehung der Toten, durch den neuen Himmel und die neue Erde. Dass das auch zur rechten Straße gehört, dass dazu der Satz gehört, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, das ist nun wahrlich nicht einfach aus der Erfahrung abzuleiten. Das ist nicht einfach ein Abklatsch unserer Gefühle. Das kann man nicht gedanklich durchschauen, sondern da muss man durch die Dunkelheit und Verborgenheit Gottes hindurch glauben, dass er es dennoch recht mit uns macht. Unsere beiden lebenden Söhne sind jetzt beide Vikare und sie beide sagen, der Tod, der frühe Tod unseres ältesten Bruders war jedenfalls mit ein Anstoß auch für uns, ins Theologiestudium, in die Verkündigung des Evangeliums hinein. Ein siebter und letzter Punkt, stets geführt. Das ist ein besonderes Erleben, das man nicht verallgemeinern darf und keine Regel draus machen, das mir doch eine große Freude ist. Ich habe mich mein Leben lang nie beworben. Ich bin immer gerufen worden. Mein väterlicher sauerländischer Freund Paul Deitenbeck sagte das von sich selber auch. Ich habe mich nie beworben. Meine erste Stelle im Pfarrseminar in Soest, ich wurde gerufen. Dann die 5 Jahre beim MBK in Bad Salzuflen, Tagungsarbeit und Unterrichtsarbeit dort im Seminar, ich wurde gerufen. Und schließlich die 28 Jahre in Unterweissach ganz genauso. Mein erstes Buch über den Adam habe ich nicht beschlossen zu schreiben, sondern da kam der Verlag und sagte, wir hätten gerne Tonbänder und die lassen wir durch einen Lektor bearbeiten, dann machen wir ein Buch daraus. Auch das kam von außen. Und die letzte Sache von außen war im vorigen Jahr, als der Martin Scheuermann, wir waren hier mit der Schwiegermutter zu Besuch, sagte, wir haben ein Haus für euch. Wir haben ja ein Haus für euch. Das hat zunächst nicht sehr tief gegriffen. Wir wollten in Weissach bleiben, doch da taten sich alle Türen zu. Da kam der Satz wieder, wir haben ein Haus für euch. Und heute werden wir hier in die Gemeinde aufgenommen. Und ich denke, es gibt, soweit die Gesundheit das zulässt, noch viele interessante und schöne Aufgaben im Gottesdienst und bei Gemeindeseminaren um anderen. Und es gibt das Wissen darum, dass das Haus am Emil-Rudolf-Weg 49 an der rechten Straße liegt. Zum Schluss will ich noch einmal einen Gedanken unterstreichen. Dieser Satz, er führet mich auf rechter Straße, ist nicht ein Sprichwort, eine Alltagsweisheit, die jederzeit auf der Straße liegt, sondern ist ein Zuspruch des Wortes Gottes, ein Zuspruch, der Vertrauen sucht, gegen den Augenschein, gegen unser Erleben, manchmal gegen unsere Gefühle. Er macht's richtig. Nicht, weil die Straße schön und glatt und so etwas ist und weil sie uns gefällt, führt uns der gute Hirte, sondern weil uns der gute Hirte Jesus Christus führt, der für uns gestorben und auferstanden ist, weil er uns führt. Darum ist seine Straße auf jeden Fall gut und richtig. Amen.